Also das war richtig wie so ein Arbeitsmeeting, wo alle so voll fokussiert im Flow sind und so super konzentriert oder keine Ahnung, man steht gemeinsam an so einer Stanzmaschine, so wo es auf jede Sekunde ankommt und so, okay, und ich sag dir jetzt Bescheid. Also im positiven Sinne meine ich jetzt, ne?
Ja, witzig.
Alles greift so ineinander. Also ich erinnere mich, dass ich dann immer gesagt habe, okay, ne, so jetzt kommt gleich der nächste Weh und jetzt neben mir stand mein Freund, der hat meine Hand gehalten und dann habe ich gesagt, okay, die Weh ist vorbei. Ich brauche die Wasserflasche, so, zack, einen Schluck getrunken. Paar Anweisungen gegeben, weiter geht's so. Und das war ein super Gefühl für mich einfach, ich mach das.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute habe ich wieder einen besonderen Geburtsbericht für euch. Ich spreche mit einer Mutter über ihre Geburt aus Beckenendlage. Über ihre Geburten muss man schon sagen, denn sie hatte tatsächlich gleich zweimal die Besonderheit. Und ich werde die Geburtsgeschichte aus meiner Sicht als Hebamme kommentieren. Diesmal vielleicht auch ein bisschen aus Muttersicht, denn auch ich hatte ja eine spontane Beckenendlagengeburt. Wer schon bei mir auf hebammenblog.de oder in meinem Buch Jede Geburt ist einzigartig gelesen hat, der kennt das Konzept der kommentierten Geburtsberichte. Ihr werdet merken, dass es in jeder Geburtsvorbereitungsphase und oder auch während einer Geburt oft Momente gibt, wo Entscheidungen getroffen werden von der Gebärenden selbst oder von dem begleitenden Team, die Wendepunkte sind. Und ich glaube, davon kann man ganz viel über Geburten, Geburtsorte und Geburtsverläufe lernen. Und für alle, denen dieses Ereignis noch bevorsteht, ihr könnt dadurch vielleicht besser vorhersehen, was ihr wollt und entscheiden, was euch für eure Geburt wichtig ist. Und es ist so gut, wenn ihr im Vorfeld viele positive Berichte lest oder hört, weil euer Unterbewusstsein Geburt dann als positives Ereignis abspeichern kann und euch das total hilft, wenn ihr euch selbst in dieser existenziellen Erfahrung Geburt befindet. Das als kleine Einleitung. Aber jetzt stelle ich euch meine heutige Gesprächspartnerin vor. Liebe Pamela, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich.
Pamela ist heute nicht mit mir in Berlin, sondern ist aus Kassel dazu geschaltet. Und Pamela, du bist Kulturwissenschaftlerin, Life-Coach und Zweifachmutter. Wie gesagt, du hattest zwei Beckenendlagengeburten. Und noch ganz kurz für alle, die erst beginnen, sich damit zu beschäftigen. Beckenendlage bedeutet, dass sich das Baby nicht mit dem Kopf, sondern eben mit dem Po zuerst ins mütterliche Becken gedreht hat. Da gibt es so ganz verschiedene Arten von Beckenendlagen. Am häufigsten ist die reine Steißlage. Das bedeutet, dass beide Beine des Kindes hochgeschlagen sind und die Füße quasi vorm Gesicht liegen, also wie so ein Klappmesser. Ja, Beckenendlagen gehören zu den Längslagen, die erstmal grundsätzlich geburtsmöglich sind. Und ja, zu den Kriterien kommen wir vielleicht noch später. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit deiner Geschichte. Wie war das bei dir? Vielleicht magst du erstmal kurz erzählen, wie das bei deiner ersten Schwangerschaft war, als du erfahren hast, dass dein Kind in Beckenendlage lag.
Ja, das ist eine gute Idee, damit anzufangen, denn das ist ja für das Thema, glaube ich, die wichtigste Reise. Also der Moment, wo das Wort Bedeutung bekommt. Das war bei mir in der 28. Schwangerschaftswoche, dass das zum ersten Mal im Mutterpass stand, dieses Kürzel, ne, BEL. Und die Frauenärztin hatte auch gesagt, ja, ist halt eine Möglichkeit, wie das Kind sich da so dreht. Und es dreht sich ja auch hin und her. Und da war alles noch irgendwie easy und kein Problem. Aber bei jeder Untersuchung, und ich habe die auch alle ganz geflissentlich wahrgenommen als Erstgebärende, wiederholte sich das. Und irgendwann berunzelte die Frauenärztin auch schon so ein bisschen die Stirn und sagte, oh, immer noch Beckenendlage. Und dann so in der 34. Woche hat sie dann angefangen, mich aufzuklären. Ne? Also hat gesagt, okay.
Genau, die 34. Woche ist ja immer so die Woche, wo man sagt, jetzt haben sich die Kinder eigentlich in der Regel entschieden, wie sie liegen wollen.
Genau, danach, da wird sich wahrscheinlich nichts mehr ändern. Ja, genau. Also das hat sie mir dann alles erklärt, was das bedeutet. Und das war so für mich der Moment, wo ja einfach diese ganze Beschäftigung damit angefangen hat, weil ich dann plötzlich konfrontiert war mit den Ideen, also man muss jetzt in die Klinik und es wird sehr wahrscheinlich auch ein Kaiserschnitt. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich eigentlich eine Hausgeburt am liebsten wollte. Das war schon schwer genug, da meinen Partner zu überzeugen und auch mich selbst soweit ja irgendwie in ein positives Mindset zu bringen. Und das war dann halt alles plötzlich nicht mehr möglich, sondern alles war anders.
Eine Beckenendlage ist quasi ein Ausschlusskriterium für eine Hausgeburt, ne? Also das,
genau.
Damit war das dann erledigt.
Genau, also es schien erledigt, aber ich bin dann halt erstmal nach Hause gegangen und war verwirrt oder musste erstmal mit meinen Gefühlen so umgehen und habe aber auch sofort so eine Art Rebellion gemerkt. Das ist aber auch eine Typsache. Also ich gebe mich nicht so gern zufrieden mit der Aussage, es geht nicht oder etwas geht nicht. Also gerade das Thema Kaiserschnitt, da hatte ich auch vorher schon auch kritische Stimmen zugelesen. Deswegen habe ich dann angefangen zu recherchieren, habe auch nach Erfahrungsberichten gesucht von anderen Müttern mit Beckenendlage und habe einfach mit der Zeit immer mehr Wissen angesammelt und mir meine eigene Meinung gebildet. Und habe halt da auch gemerkt, wo ich auch noch erwähnen muss, dass ich eine sehr gute Hebammenbegleitung hatte. Also dadurch, dass ich eine Hausgeburt wollte, hatte ich mir schon direkt eine Hebammenpraxis gesucht, die das anbieten. Die natürlich auch ganz doll Wert drauf gelegt haben, dass ich da selbstbestimmt mich informiere, dass ich gut aufgestellt bin, dass ich nicht einfach irgendwo hingehe und mit mir machen lasse. Und die haben auch mich ganz liebevoll da aufgenommen und haben gleich gesagt, ja, Beckenendlage, okay, aber wart mal ab. Also die haben schon mal als erstes gesagt, wir haben schon erlebt, dass das Kind sich auch schon direkt am Tag vor der Geburt noch gedreht hat.
Ja, richtig.
Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber allein zu hören, diese Möglichkeit ist noch da.
Ja.
Das genau. War sehr schön.
Das haben wir jetzt gerade ja so ein bisschen übersprungen und sind schon gleich quasi Richtung Geburt eingestiegen. Ne? Genau. Natürlich gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, das Kind dazu zu bewegen, sich auch erstmal zu drehen noch. Ne? Hast du das auch versucht?
Ja, also wir haben dann, das haben die Hebammen halt übernommen, die haben dann mir erklärt, was man alles tun kann und haben mich gefragt, möchtest du das probieren? Und klar, ich habe alles gemacht. Ich wollte diesen Traum einfach nicht loslassen von Geburtshaus oder Hausgeburt. Und habe gemoxt. Also zum Beispiel, das ist ja diese Geschichte mit den brennenden Zigarren an den Meridianpunkten.
Genau, am kleinen Zeh.
Genau, das haben wir also intensivst gemacht.
Das kommt aus der TCM, ne? Also da probiert man sozusagen durch die Stimulation dieser Meridiane das Kind zum Purzelbaum anzuregen. Ne? Und da gibt es eben diesen Punkt am kleinen Zeh, am äußeren Nagelfalz des kleinen Zehs und da hält man dann eine Beifußzigarre relativ nah dran, sodass man die Wärme ordentlich spürt. Und ich finde auch immer, dass die Kinder dann wahnsinnig anfangen, aktiv zu werden. Also das ist schon irgendwie sehr interessant, was dann passiert. Und ja, ab und zu mal dreht sich dadurch dann auch ein Kind nochmal.
Genau. Also ich habe das alles so ganz offen aufgenommen als Möglichkeit. Ich kann mir überlegen, was wir noch alles gemacht haben. Ich war im Schwimmbad. Ich habe Handstand gemacht. Also das ist ja sozusagen unter normalen Schwerkraftbedingungen ziemlich schwierig.
Ja.
Cool. Und wir sind dann in so ein, es gab so ein kleines Schwimmbad, wo es auch immer Babyschwimmen gab. Und da bin ich dann quasi mit dazu gestoßen.
Wenn die,
ja, klar, genau. Also da war es sehr gemütlich. Und da waren sowieso die ganzen Mamas mit ihren Babys. Da haben die auch gesagt, komm mal ruhig dazu. Und dann haben die mich quasi an den Beinen festgehalten. Also ich bin dann unter Wasser und habe einen Handstand gemacht und die haben gesagt, aber nur so lange, wie du kannst und dann tauchst du wieder auf. Also das war ganz witzig.
Ja.
Dann natürlich der Klassiker, die indische Brücke. Ja. Also es wird ja auch immer empfohlen, so eine Yoga-Übung, wo du wirklich, also es geht darum, dass der Bauch höher kommt als der Kopf,
das wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, das Becken soll höher kommen als die Schultern von der Frau, damit eben das Kinn so ein bisschen aus dem Becken rausrutscht und wenn man dann irgendwann aufsteht, dass es dann dadurch so diesen Impuls bekommt, sich dann doch nochmal zu drehen.
Ja, genau.
Also indische Brücke
und alle möglichen
Knie-Ellenbogenlage ist noch das, was man inzwischen häufiger empfiehlt, weil diese indische Brücke auch für viele sehr unangenehm ist, ne? Weil das Kind dann ganz schön, also das wird ja dann so nach oben geschoben und man liegt ja rückwärts und dann drückt einem das auch ganz schön so auf die Lunge und ne, also viele Frauen empfinden das als sehr unangenehm. Man kann aber auch diese Knie-Ellenbogenlage machen, wo man quasi auf allen Vieren ist, nur dass man sich eben nicht auf den Händen abstützt, sondern auf den Unterarmen. Und auch dann kommt ja der Po höher.
Noch genau, Variante. Der Bauch baumelt dann unten so ein bisschen.
Ja,
ja genau. Also das war alles interessant. Ich könnte auch noch mehr erzählen. Die Glöckchenmethode und Taschenlampe. Und
man greift
also wenn man anfängt
Strohhalm.
Zu googeln. Ja genau, dann gibt es alle möglichen Sachen. Ja. Ich glaube, ich war sogar bei der Osteopathin auch. Da hatten wir gesagt, vielleicht liegt es irgendwie an einer Verspannung im Becken. Irgendwas. Aber
das ist ja auch sowas, dass man immer sich fragt, warum macht das Kind das? Warum macht mein Kind das?
Genau, also ich würde das gerade ein bisschen abkürzen, weil das Wichtige war für mich, irgendwann zu realisieren, ich werde es nicht rausfinden, ne? Warum? Und das war der Punkt, wo ich angefangen habe, gelassener zu werden und einfach auch die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Es gab dann noch einen Punkt, das finde ich auch wichtig zu erwähnen, ist die äußere Wendung. Die kann man ja machen, allerdings ein bisschen später dann erst, in einem gewissen Zeitfenster.
Ab der 36. Woche kann man sich dann anmelden.
Ja, das habe ich auch zumindest als Termin gemacht, dass ich mich da vorgestellt habe. Das war hier bei uns im Klinikum. Das war aber nicht möglich. Also laut Aussage der Ärzte dort, die haben Ultraschall natürlich gemacht und haben gesagt, ich weiß gar nicht mehr die Begründung, irgendwas, die Nabelschnur wäre um den Hals oder irgendwas sah denen so aus, dass das eh nicht klappen wird und dass wir es gar nicht erst versuchen.
Okay.
Und das war bei denen aber verbunden mit der Aussage, ja, dann können wir auch gleich den Kaiserschnitttermin machen. Ne? Also dann holen Sie sich den mal gleich, wenn Sie schon mal hier sind.
Okay.
Also ich bin nach Hause gegangen von diesem Termin mit einem Datum, an dem der Kaiserschnitt stattfinden sollte.
Ja. Also spontan Geburt stand gar nicht zur Debatte.
In diesem Klinikum nicht, nein. Aber die Hebammen haben natürlich gesagt, doch, du kannst es versuchen, aber du musst hier dann eine Umgebung suchen von Menschen, die dich da fördern, die dich unterstützen und die sich auch auskennen, die einfach wissen, was zu tun ist.
Das ist super wichtig. Vielleicht muss man dazu einmal sagen, warum das so ist. Ja, also warum diese Beckenendlage so eine schwierige Kiste ist für viele und warum das als so was ganz Besonderes und auch Gefährliches gesehen wird. Und zwar ist es so, dass es früher eigentlich so war, wie gesagt, es ist eine Längslage und Längslagen zählen ja erstmal grundsätzlich zu den geburtsmöglichen Lagen. Genauso wie die Schädellage ist die Beckenendlage einfach erstmal geburtsmöglich. Natürlich gibt es so Kriterien, wo man sagt, darauf guckt man, aber grundsätzlich erstmal geht das. Und dann gab es 2000 eine Studie, die REACH-Trial-Studie oder auch HANA-Studie, HANA et al. Und diese Studie hat eben besagt, dass Kinder, die spontan aus Beckenendlage geboren sind, also dass die schlechtere Ergebnisse haben. Ab dem Moment, also man muss dazu sagen, dass gleich schon in dem Moment, wo diese Studie rauskam, wurden die Ergebnisse schon so ein bisschen angezweifelt. Trotzdem haben sich das alle zu Herzen genommen und eigentlich ist ab dem Moment gesagt worden, man muss einen Kaiserschnitt machen. Ja, wir können es ja nicht akzeptieren, dass die schlechtere Ergebnisse haben. Also fing es an, dass man grundsätzlich eigentlich Beckenendlagen sektioniert hat. Ja, und höchstens mal aus Versehen, wenn es zu schnell ging, kam ein Kind nochmal so spontan zur Welt oder wenn eine Mutter es unbedingt wollte und schon, weiß ich nicht, ihr drittes Kind bekommen hat, dann ging das manchmal. Aber ansonsten wurden die Frauen eigentlich dazu beraten, eine Sektion zu bekommen. Ich habe ja schon gesagt, dass diese Studienqualität so ein bisschen schwierig war. Und tatsächlich hat einer, der diese Studie auch mitverfasst hat, 6 Jahre danach nochmal was veröffentlicht und hat eigentlich gesagt, dass diese Studie ganz große Mängel inne hatte. Und also der hat eigentlich gesagt, wir können das so nicht verbreiten, wir müssen das Rad zurückdrehen und müssen eigentlich sagen, dass Beckenendlagengeburten auf jeden Fall spontan geboren werden können, wenn bestimmte Kriterien da sind. Ja, aber da waren schon 6 Jahre vergangen und ich möchte mal sagen, ungefähr hat so 10 Jahre gedauert, bis das auch durchgedrungen ist und wieder viele Geburtshelfende gesagt haben, okay, wir wollen uns auch wieder mehr auf Beckenendlagengeburten spezialisieren und wollen das wieder anbieten. Und da muss man aber sagen, so 10 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, da haben viele ÄrztInnen gelernt und Hebammen und so und haben ja nie Beckenendlagengeburten mehr gesehen. Also haben tatsächlich auch diese Fertigkeiten gar nicht mehr so wirklich erlernt. Und deshalb hängt uns das bis heute so ein bisschen nach, dass viele Kliniken einfach weiter gesagt haben, naja, wir machen halt einen Kaiserschnitt. Und es gibt einige aber, die angefangen haben, sich wieder damit vermehrt zu beschäftigen. Unter anderem hat sich da das Universitätsklinikum Frankfurt sehr auf die Fahnen geschrieben, wieder Beckenendlagengeburten möglich zu machen. Und die haben eben 1200 Beckenendlagengeburten dann untersucht und haben eben festgestellt, dass es durchaus vergleichbar ist. Ja, also es macht keinen Unterschied sozusagen, ob man einen Kaiserschnitt macht oder die Beckenendlage spontan bekommt. Die Ergebnisse sind sehr gleich. Und insofern kann man sagen, ne, Beckenendlagengeburten vaginal sind sicher. So, das kurz mal als kleiner Einschub dazu, aber um zu erklären, warum für viele Geburtshelfenden immer noch das so ein großes Ding ist, ne? Wenn eine Frau ein Beckenendlage hat, dann sind die gleich so, oh Gott, da müssen wir einen Kaiserschnitt machen.
Genau, also das war halt mein Erleben auch, dass ich sehr viele verschiedene Meinungen eingesammelt habe sozusagen oder je nachdem, wem ich halt gegenüberstand, haben die auch Ultraschallbefunde ganz anders gedeutet zum Beispiel. Wir sind ja immer noch bei meiner ersten Geburt, deswegen erzähle ich es mal ganz, ganz schnell. Ich habe dann einen Tipp bekommen von meiner Hebamme, geh doch mal in diese Klinik. Ne? Also die war in unserer Nähe auch erreichbar, jetzt nicht um die Ecke, aber so, dass ich gesagt habe, okay, eine Stunde fahre ich noch. Da habe ich mich vorgestellt. Das war nach diesem Wendungsversuchstermin, der ja dann gar nicht stattgefunden hat, relativ unmittelbar danach. Und dort habe ich eine ganz wunderbare Ärztin getroffen, die ja einfach souverän wirkte und ermutigend und gesagt hat, ja klar, wir gucken uns das an, überhaupt kein Problem. Natürlich aber auch realistisch, ne, die gesagt hat, klar, es kann sein, dass wir einen Kaiserschnitt machen müssen. Das kann immer sein, aber es kann bei Beckenendlage halt besonders sein. Und sie sind aber sehr sicher in ihrer Diagnose sozusagen, unter der Geburt einfach die Anzeichen zu bemerken. Und die sind dann auch eindeutig, wenn man sagt, okay, hier geht's nicht weiter oder ja, hier haben wir einfach unsere Richtlinien, dann machen wir einen Kaiserschnitt. Ja. So, und das hat mir so viel Vertrauen eingeflößt, dass ich gesagt habe, ja, das will ich auf jeden Fall versuchen. Und dann haben wir eben Ultraschall gemacht, dass ich gucke mir das mal an. Und dann waren plötzlich sämtliche Argumente, die vorher gegen diese Wendung und für Kaiserschnitt gesprochen haben, waren plötzlich überhaupt kein Problem mehr. So mit der Nabelschnur sagte sie, ja, um den Hals, ja mein Gott, irgendwo muss sie ja hin, ne? Also da ist halt Platz. So zwischen Kinn und Brust ist halt ein Hohlraum. Und dann liegt die manchmal da, ja. Und wie lang die ist, keine Ahnung. Das kann ich doch jetzt nicht beurteilen aufgrund von einem Ultraschall. Das werden wir unter der Geburt sehen. Wenn sie zu kurz ist, klar, machen wir einen Kaiserschnitt. Also das war wirklich so eine Haltung, wo ich mich richtig gut aufgehoben gefühlt habe und wo ich sofort wusste, das mache ich.
Ja.
Also auch da jetzt keine Euphorie.
Nach dem, einfach.
Ja, einfach eine Chance, genau. Mhm. Und das war auch die Haltung, die ich dann für mich so kultiviert habe, dass ich gesagt habe, ich tue alles, was ich tun kann und alles, was ich nicht in der Hand habe, gebe ich ab.
Ja.
Und da waren dann auch noch ein paar, also es war schon ein bisschen stressig dann die Wochen vor der Geburt, weil man hat ja nicht viel Zeit, ne? 34. Schwangerschaftswoche ist ja schon, oder vielleicht war das dann auch schon die 36. Da muss man schon ein bisschen Gas geben, weil wir brauchten dann noch einen MRT-Termin. Also die haben mein Becken vermessen.
Ah ja.
Und wollten gucken, ob das groß genug ist. Also einfach die Knochen.
Ja.
Und
das wird teilweise gemacht. Manche machen das auch manuell. Also manche tasten tatsächlich von innen das Becken und manche bestehen eben dann auf so einem MRT, ja.
Ja, genau. Und das war auch ein bisschen gruselig. Man wird dann so eine Röhre geschoben und das klopft ganz laut. Und ich dachte, oh Gott, mein armes Kind hier. Aber ich war halt, wie gesagt, in der Haltung, ich mache alles, was ich tun kann, damit ich meine Chancen erhöhe. Nichts unversucht lassen.
Und dann?
Und am Ende, also kleiner Spoiler, dann bin ich auch in dieser Klinik gewesen mit meinem ersten Kind und habe eine wunderbare Geburt erlebt. Kurz, gut behütet, begleitet, spaßig sogar, also mit Humor. Und es war das Beste, was ich hätte machen können.
Also es hat geklappt.
Genau.
Schön. Und dann warst du einige Jahre danach wieder schwanger. Und wie war das?
Richtig, genau. Das war dann das, worüber wir heute ein bisschen ausführlicher reden, dass ich noch mal ein Kind bekommen habe und zwar als Zweitgebärende dann schon natürlich ein bisschen andere Gelassenheit mitgebracht habe und trotzdem kamen dann so die Wünsche und Träume wieder, die ich ja bei der ersten Reise aufgeben musste. Also dass ich einfach dachte, oh, und diesmal wird es eine Hausgeburt oder Geburtshaus. Ne? Diesmal mache ich die Erfahrung, die mir versagt geblieben ist. Und das war also der gleiche Start im Prinzip, dass ich gedacht habe, okay, ich melde mich wieder. Diesmal war es eine andere Hebammenpraxis, weil wir in der Zwischenzeit umgezogen waren. Aber die kannte ich halt auch schon und habe mich so richtig auch voll da reingegeben. Und man ahnt es schon, 28. Woche fing das an mit diesem Kürzel im Mutterpass. Und ich dachte, oh nein, schon wieder. Ne? Und diesmal habe ich aber war das viel kürzer, dieser Zeitraum, wo ich dachte, okay, also wenn es jetzt nochmal so ist, dass mein Kind sich entscheidet, so zu liegen, habe ich relativ schnell gedacht, okay, dann muss es einen Grund geben, sei er anatomisch oder welcher Art auch immer.
Dass deine Kinder sich so wohler fühlen.
Genau, es ist anscheinend mein Ding. Und dann habe ich mir das quasi zu eigen gemacht und gesagt, okay, ich bin die Beckenendlage-Mama. Dann mache ich das jetzt. Ne?
Hast du es für dich ganz positiv wiederum umgedeutet?
Voll ja, gut. Ich habe es einfach umgedeutet, genau. Und habe gesagt, das kann ich schon, das weiß ich schon, wie das geht. Ich bin da, habe da einfach das Vertrauen, dass das möglich ist. Muss dazu aber sagen, ich hatte einen neuen Partner, also ein anderer Papa. Das heißt, der hatte dann nochmal wieder von vorne sozusagen diese Reise. Das gehört ja auch mit dazu, dass man sich als Paar einig wird.
Ja. Wo soll unser Kind zur Welt
gut
kommen?
Gehen?
Wie machen wir das?
Mhm. Richtig. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, dass alle Beteiligten sich da wohlfühlen mit. Ne? Und wenn man jetzt, also hätte ich jetzt einen Partner gehabt, der sagt, oh Gott, ich will unbedingt den Kaiserschnitt und das ist doch viel sicherer und so, dann das hatte ich zum Glück bei beiden Geburten nicht.
Hätte dir das wahrscheinlich nochmal sehr zu denken gegeben, ne?
Wäre ja,
schwierig
auf jeden
geworden,
Fall.
Da deinem Gefühl zu folgen, ne? Also klar, man braucht schon auch jemanden, der auch an einen glaubt, ne? Oder auch findet, dass es ein guter Weg so ist.
Ja, genau. Also das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Ja. Und bei beiden Geburten war für mich wichtig, dass ich mich auf alle verlassen kann und dass alle mit mir im Boot sind sozusagen. Dass ich da keine Einzelkämpfer-Nummer durchziehe, ne? Weil das geht nicht.
Nee, das ist unmöglich.
Ich muss mich auffangen lassen, ich muss abgeben, ich muss irgendwie mich auf meinen Prozess einlassen. Ja, und dann, wie gesagt, hatte ich mich dann schon so halb damit arrangiert und habe deswegen auch diese ganzen Wendungsgeschichten mehr oder weniger übersprungen. Also ich glaube, ich hatte 3 Termine zum Moxen, weil ich dachte, okay, wenn ich eh schon mal in der Hebammenpraxis bin, die halbe Stunde hänge ich dann noch dran und wer weiß, wofür es gut ist. Aber auch da hat sich gezeigt, es hat eigentlich gar nichts bewirkt.
Hast du so gedacht, so nach dem Motto, mache ich dem Kind mal ein Angebot, aber wenn es nicht will, dann will es nicht.
Genau, so war das, ja. Aber Handstand und Glöckchen und das habe ich dann alles schon weggelassen und habe mich eher darauf konzentriert, wirklich die Klinik gut auszuwählen. Das war nämlich dann auch wieder eine andere.
Ah ja, klar, ihr seid umgezogen.
Wir sind umgezogen. Das war wieder ungefähr eine Stunde Fahrt dorthin. Und das ist auch, ja, war für mich eigentlich der Faktor, wo ich am meisten Risiko wahrgenommen habe. Denn da gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen, glaube ich. Vielleicht kannst du noch was zu sagen, aber diese Gefahr des Nabelschnurvorfalls, also die Horrorvorstellung, die ich immer hatte, war, oder was ich halt gelesen hatte, wenn die Fruchtblase schon platzt, während der Wehen, dass dann die Gefahr besteht, dass die Nabelschnur sich
vorfällt, vorrutscht.
In den Geburtskanal rein
und dann abgeklemmt und dass
dann
wird.
Ja. Abgeklemmt wird durch den, in dem Fall den Po, der halt da gegen drückt.
Ja.
Und und dass man dann eben keine Stunde mehr Auto fahren soll, schon gar nicht im Sitzen.
Weil das genau, also wenn das passieren würde, dann müsste man tatsächlich die Feuerwehr rufen und dann würden die einen in das nächstgelegene Haus bringen und dann müsste man gucken, wie das da funktioniert. Also in der Regel bei einem Nabelschnurvorfall macht man dann tatsächlich einen Kaiserschnitt. In manchen Fällen geht das, dass man die quasi nochmal zurückschiebt, ja, habe ich auch schon erlebt. Aber das ist eben, die wird dann halt abgedrückt, ne? Insofern ist die Versorgung des Kindes dann erschwert, wird dann schwierig. Insofern wird dann in der Regel ein Kaiserschnitt gemacht. Und ja, bei einer Beckenendlage ist da die Wahrscheinlichkeit natürlich ein bisschen erhöht, weil wenn das kindliche Becken sich ins mütterliche Becken, also der Popo sich da rein begibt. Das passt auch ganz gut, aber das dichtet halt nicht ganz so perfekt ab, wie so ein Kopf das macht. Ne? Das ist einfach nochmal ein bisschen anders. Ja.
Ja, genau. Aber bei beiden Geburten oder bei beiden Schwangerschaften, muss man sagen, war es so, dass ich ja eben diese Hebammenbegleitung hatte und die da auch einfach gut drin waren, das zu tasten und zu beurteilen.
Ja.
Und die mir bei beiden dann gegen Ende gesagt haben, also der Po sitzt tief
und fest im Becken.
Ne? Ist nicht
das
mehr verschiebbar. Sozusagen.
Das sind die entscheidenden Zauberwörter, genau. Tief und fest im Becken. Dann weiß man immer, okay, jetzt kann ich schon relativ entspannt sein.
Ja. Genau, also da habe ich mich dann einfach drauf verlassen, dass die gesagt haben, jetzt ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Kind sich nochmal dreht oder dass es wieder rausrutscht aus dem Becken. Und jetzt machst du bitte keinen Handstand mehr. Ja.
Genau.
Und ansonsten, habe ich da einfach mir das positiv immer wieder vorgestellt und habe aber auch bei beiden Geburten immer den Plan B einfach im Kopf gehabt. Also wäre es so gewesen, dass es einen vorzeitigen Blasensprung gegeben hätte, dann wusste ich auch, wo ich hinfahre. Ne? Also dann wäre ich eben in dieses Klinikum gefahren, was hier bei uns vor Ort ist. Und bei der zweiten Geburt, von der ich ja jetzt erzähle, habe ich tatsächlich auch dort mich richtig vorgestellt, menschlich, also habe mich so lange durchgefragt, bis ich bei dem Arzt gelandet bin, der Beckenendlagen betreut. Also das gibt es tatsächlich auch bei uns hier. Aber da war halt das große Risiko, es hat ja gerade Dienst. Also da hätte das dann davon abgehangen, ob der gerade da ist oder nicht, ob ich einen Kaiserschnitt kriege oder nicht. Und deswegen habe ich gesagt, das ist mir zu unsicher. Also das möchte ich nicht, dass das so vom Zufall abhängt. Deswegen halt die Entscheidung, ich melde mich dort an, wo ich eine Stunde fahren muss, wo ich aber sicher weiß, wenn ich da ankomme und die Voraussetzungen stimmen, dann machen wir die Spontangeburt.
Ja.
So. Aber wie gesagt, ich habe mich da halt schon gemeldet bei dem. Und das war auch ein super Gespräch. Also das hat so sozusagen dieses nicht so stimmige Gespräch mit dieser äußeren Wendung wieder aufgewogen, auch innerlich. Dass ich gemerkt habe, okay, da ist einer, der mich echt unterstützt und der hat mir sogar seine private Nummer gegeben und hat gesagt, rufen Sie mich an, wenn Sie soweit sind, ich komme.
Toll.
Und das fand ich wiederum so lieb und so ermutigen, dass ich dachte, okay, also selbst wenn der Plan B eintritt und ich kriege irgendwie Unterstützung.
Das gibt einem total viel, ne? Da kann ich ja ganz kurz mal sagen, das war bei mir damals auch so. Als ich mit meiner Beckenendlage schwanger war, da bin ich dann in das Haus gegangen, in dem ich damals gearbeitet habe. Und da gab es mehrere Oberärzte, Ärztinnen, die sozusagen abwechselnd ja Dienst hatten. Und ich habe irgendwie eigentlich nur eine gehabt, mit der ich das gerne gemacht hätte. Die war auch damals so die Koryphäe mit Beckenendlagen und hatte goldene Hände in der Beziehung. Mhm. Und ich habe dann immer noch so überlegt und habe gedacht, oh, aber wenn einer von den anderen da Dienst hat, also den möchte ich eigentlich nicht unbedingt unter der Geburt begegnen. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, ne, ob sie mich denn begleiten würde. Und dann hat sie gesagt, natürlich kommt sie. Und das war der Moment, wo ich dann auch total entspannt war und gedacht habe, okay, super. Und witzigerweise, sie hatte Dienst an dem Tag. Ich habe das ganz nett für sie gemacht.
Genau.
Ja, aber einfach das nur dazu, das entspannt einen dann. Ne? Also dann kann man gleich viel besser locker lassen, wenn man einfach weiß, okay, ich bin da in guten Händen, die machen das gut. Und ja, so eine private Nummer, das ist natürlich total lieb, ja. Wirklich.
Ja, also das war ein ganz tolles Gespräch und er hat halt auch gemerkt, ich war ja quasi Wiederholungstäterin, ich hatte das ja schon einmal durch und dann sind wir auch gleich auf der Ebene gelandet, so wie du jetzt sprichst, ne? Dass Beckenendlage einfach missverstanden wird und dass er auch persönlich sich dafür einsetzt, dass das sich ändert. Und da waren wir quasi Verbündete in unserer Mission. Und ja, also das war eine tolle Erfahrung. Und in der Klinik, in der ich dann letztendlich auch entbunden habe, also diese, die eine Stunde entfernt ist, war es genauso, dass ich dann auch einen wunderbaren Oberarzt da getroffen habe zum Vorgespräch, der auch sehr ermutigend war, beziehungsweise, was heißt ermutigend, der einfach souverän gelassen gesagt hat, ja klar, und Sie haben das schon mal erlebt, das ist ja wunderbar und dann können wir da ohne Probleme uns drauf einlassen.
Ja, darf ich noch ganz kurz was sagen?
Ja.
In der Klinik, in der du geboren hast. Weil du wurdest ja nicht entbunden, du hast geboren. Das finde ich immer wichtig zu sagen.
Das ist ein wichtiger Unterschied, hast du recht, ja.
Okay.
In der ich dann geboren habe.
Ja.
Genau.
Und dein Partner war auch voll im Boot und ihr wart dann sozusagen vorbereitet.
Ja.
Oder wie war das?
Genau, also da gab es halt einfach so eine kleine Phase der Abstimmung und auch sich so gegenseitig einfach die Gefühle mitteilen. Dem habe ich halt einfach erzählt, wie es mir geht und dass ich mir so sehr eine Hausgeburt gewünscht hätte oder beziehungsweise da hatte ich auch schon einen Abstrich gemacht, weil er gesagt hatte, nee, Hausgeburt kann er sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja.
Also wir hatten uns auf Geburtshaus geeinigt und davon dann einfach das zu betrauern. Also das hat so ein bisschen gedauert, ihm das mitzuteilen, dass das jetzt für mich nicht so ist, ich schnipp mit dem Finger und sage, oh, na gut, dann wird es halt Beckenendlage.
Ja.
So, sondern dass das schon ein kleiner Prozess ist, so emotional, das loszulassen und weil er hat es eher umgekehrt, ne? Er hatte vorher so gedacht, oh echt, Geburtshaus, wow, ne? Na gut, wenn du meinst. Mhm. Und dann, als er gehört hat, oh, Beckenendlage, Klinik, sagt er, oh, bin ich ja froh, dass es dann doch die Klinik wird. Ne? Und da waren wir quasi komplementär. Also das war dann nicht leicht, da mussten wir einfach uns einander mitteilen und sagen, mir geht's so und dir geht's so und sich so gegenseitig annehmen darin. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt, ja.
Schön. Wie ging's los?
Ja, genau. Die Geburt selbst. Also es war bei beiden Kindern so, dass ich über Termin gegangen bin. Das war auch noch so ein Faktor, ne, dass man vorher abklären musste, wie lang darf ich denn? Wie weit geht die Klinik dann mit? Und beide hatten also so ein Zeitfenster von 10 Tagen, dass sie gesagt haben, also 10 Tage.
Das ist ja
wir
eigentlich so das
Termin.
Normale, ne? Wo man auch bei einer Schädellage dann einleiten würde oder die Einleitung empfehlen würde,
Richtig.
Sagen wir es mal so.
Hm? Ja, genau. Das war also bei der ersten Geburt lustigerweise genau der Tag, also da bin ich zur Einleitung hingefahren, hatte noch keine Wehen und habe dann aber Wehen bekommen. Also das war so eine Punktlandung irgendwie. Und bei der zweiten Geburt bin ich auch über Termin gegangen, habe dann aber eben zu Hause schon Wehen bekommen. Also das war ohne Einleitung.
Und welcher Tag war das? Also wie weit warst du drüber in
Anführungsstrichen? Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, es waren sogar nur 3 oder 4 Tage, also 40 plus 3 oder so. Und ich hatte ja dann auch schon eine Idee davon, wie fühlen sich Wehen an und was ist der Unterschied zu vielleicht dem Übungsziehen, was es vorher gibt. Und habe dann auch gemerkt, okay, an einem Abend, das fühlt sich schon so an, dass sich da richtig was tut. Habe dann auch Hebamme angerufen, die kam auch vorbei und hat getastet, geguckt, hat gesagt, oh, schwer zu sagen, kann sein, kann nicht sein. hat einfach Gelassenheit verbreitet und gesagt, bleib dran, sorg gut für dich, habt alles bereit, also Tasche stand bereit und so. Ich habe dann an dem Abend auch schon meine große Tochter zur Oma vermittelt, habe gesagt, ne, einfach vorsichtshalber die Nacht frei zu haben, dass ich nicht mitten in der Nacht sie wecken muss und falls es losgeht. Also das, ich habe alles getan, dass ich ganz entspannt bei mir sein kann. Und dann war es so, dass der nächste Morgen kam, ich also einfach geschlafen habe wie ein Stein und dachte, ach okay, na gut, dann ging es also doch noch nicht los, jedenfalls nicht unmittelbar. Und im Laufe des Vormittags kamen die Wehen aber wieder und wurden dann auch regelmäßiger, also so alle Viertelstunde ungefähr. Und da habe ich gemerkt, okay, also jetzt hatte die Hebamme auch gesagt, wenn du das bemerkst, dann macht euch ruhig auf den Weg. Denn, das haben wir noch gar nicht gesagt, es war 2021, das heißt, wir hatten Corona-Bedingungen. Es war schon nicht mehr so schlimm wie 2020, sage ich mal. Also Frühjahr 2021 waren wir. Aber die Ansage war halt, kommt lieber ein bisschen früher. Also auch von der Klinik aus, die haben gesagt, wir nehmen euch dann stationär auf und bleibt lieber, wenn es gar nicht ist, einen Tag länger, ne, ja, falls sich die Geburt verzögern sollte, als dass ihr irgendwie alles ausreizt bis zum Letzten so. Denn als wir da ankamen, mussten wir noch einen Corona-Test machen.
Und so, ja, genau.
Und die wollten halt auch wissen,
auch
ne,
dabei sein kann.
Genau, wer ist dabei und dass dann keiner mehr nachkommt und dass das halt einfach alles ein bisschen planbarer ist. Und das heißt, dass wir dann gegen Mittag, also so am späten Vormittag dann schon wussten, also wir fahren auf jeden Fall, haben alle informiert. Und dann aber irgendwie sich so eine Gelassenheit bei uns beiden eingestellt hat, wo ich mich im Nachhinein total drüber wundere, weil ich echt regelmäßige Wehen hatte. Und wir dann aber noch geduscht haben und dann haben wir beschlossen, ach, wir kochen uns, ach komm, wir kochen uns noch ein Mittagessen. Also so, wir machen jetzt so richtig, es war so ein Urlaubsfeeling irgendwie. Wir lassen es uns so richtig gut gehen.
Cool.
Und ich hatte so eine Gelassenheit, ja, wir schaffen das. Und dann haben wir gegessen und danach habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, es waren dann irgendwie schon wirklich 10 Minuten Abstand, dachte ich, jetzt müssen wir los. Also dann, das ist so richtig in mir aufgestiegen, das Gefühl, jetzt müssen wir los. Und da waren wir aber ja auch fertig mit allem, sind losgefahren, Verkehr war in Ordnung. Und dann waren wir in der Klinik und haben geparkt und reingegangen. Also bis dahin hatte ich so das Gefühl, ich schwimme so voll auf meiner Intuitionswelle. Ich spüre einfach, was wann dran ist.
Schön. War die große Tochter dann noch bei den Großeltern oder
wie hat genau. Das gemacht? Ja, genau. Die hatte quasi die Instruktion, also du bleibst dann dort, ne? Und die wohnt auch hier im Ort. Das heißt, die konnte sie auch zur Schule bringen und alles, also den ganzen Alltag im Prinzip weiterlaufen lassen. Und wir wussten ja nicht genau, wie lange dauert es. Also die wusste, es kann auch sein, dass wir uns erst in 2-3 Tagen wiedersehen.
Da war sie aber entspannt. Sie kannte das auch mit den Großeltern gut und so. Ja, super. Genau. Ja, ist doch perfekt.
Ja, und die hat ja auch noch die hatte ihren eigenen Papa, ne, zu dem sie dann auch konnte. Ja, also das war auch nochmal ein besonderer Fall, dass sie einfach nochmal eine ganz eigene Welt hatte, in der sich nichts verändert hat durch meine Schwangerschaft.
Toll. Und dann bist du in der Klinik angekommen.
Genau. Und das war dann für mich so, sage ich mal, die erste Hürde, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger mit der Gelassenheit. Denn jetzt war ich plötzlich von Leuten mit Maske umgeben. Ich musste selbst Maske tragen. Wir saßen da auf dem Flur. Also es war so richtig deutlich, dass die improvisieren müssen, dass die eigentlich ja ganz schöne Räumlichkeiten haben, dass man empfangen wird. Und also eine Geburtsklinik ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass sich alle wohlfühlen. Aber da hat man gemerkt, okay, wir sind hier unter Corona-Bedingungen und wir saßen auf so einer Holzbank im zugigen Flur. Und da auch relativ lange, bis dann irgendwann, und wir wussten auch nicht so richtig, was passiert jetzt. Also ja, und dann kam irgendwann jemand, und ich hatte halt echt also krasse Wehen, ne? Die kamen jetzt, sage ich mal, alle 7 Minuten vielleicht. Und dann kam irgendwann jemand und hat uns abgeholt, dann aber eben nicht, okay, jetzt geht's los, du kannst dich entspannen, sondern wir machen jetzt den Corona-Test. Und muss ja nun mal sein, habe ich alles eingesehen, aber das war echt hart. Also da jemand völlig Fremdes, ihr erinnert euch bestimmt noch alle, wie das war mit diesem Stäbchen in der Nase, ne? Das ist sowieso nicht angenehm. Und dieser Test war, also ich hatte das Gefühl, die Frau, die das gemacht hat, hat also wirklich es sehr genau genommen, ganz gründlich, so tief wie noch nie und es hat richtig wehgetan. Und da kamen mir die Tränen und da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, oh nein, jetzt habe ich mich quasi so gut aufgebaut bis hierhin und jetzt klappe ich einfach zusammen so. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dazu Nein zu sagen. Ich habe so eine Art Stopp einfach gesagt im Kopf, gesagt, nee. Also
das bringt mich jetzt hier nicht raus.
Nein, lasse ich einfach nicht zu.
Cool,
das war
sehr
so
gut.
Kann ich gar nicht sagen, woher das kam, aber das war wie so eine Art starke Urkraft, dass ich gesagt habe, nee, also ich lasse mich doch von Corona jetzt nicht hier meine zweite Beckenendlagegeburt versauen. Und das hat mich dann wirklich auch durch den ganzen restlichen Nachmittag getragen, denn es war eine kurze Geburt. Ich kann ja schon mal spoilern, es ist nur 7 Stunden und 19 Minuten hat es gedauert.
Okay.
Genau.
Also nach dem Test durftet ihr denn beide rein? Also wart ihr dann die ganze Zeit zusammen?
Ja, sehr gut. Genau, wir wurden ja auch beide getestet, logischerweise. Das heißt, mein Freund war dann auch bei mir und hat das auch gemerkt, ne, dass ich so ein bisschen schwanke, hat mich einfach auch in den Arm genommen und gesagt, hey, das wird schon. Und
Ja,
und danach, und da waren wir dann auch schon im Geburtszimmer. Also den haben wir dann auch nicht mehr verlassen, haben uns da eingerichtet und so weiter. Dann bin ich eben auch meiner Hebamme begegnet, also die kam dann rein, die Geburt betreut hat letztendlich auch, und das war halt auch wieder so ein bisschen, das ist einfach in der Klinik so, dass man dann nicht weiß, wer ist das, ne?
Ja, du musst dich drauf einstellen.
Muss man sich drauf einstellen, genau. Mhm. Und da haben wir halt so ein bisschen ausgelotet, das hatten wir auch im Vorgespräch, haben mir das alle auch in der Klinik gesagt, weil habe ich natürlich auch gefragt, was heißt das denn unter Corona-Bedingungen, muss ich denn Maske tragen während der Geburt und wie handhabt ihr das hier? Und da haben die, finde ich, sich sehr einfühlsam ausgedrückt und sehr tolerant, weil sie einfach gesagt haben, es ist so ein bisschen auch abhängig von den Personen, ne, die da jetzt kommen. Also natürlich gibt es offizielle Richtlinien, aber sie haben mir einfach geraten, hör auf deine Bedürfnisse, ne? Und wenn, also weil es ja auch ganz unterschiedliche Menschen gibt, die einen haben vielleicht Angst vor einer Infektion und fühlen sich selbst sicherer mit Maske und die anderen sagen, nee, das stört mich total, ich muss atmen, ich muss es abziehen, so. Und deswegen war die Ansage einfach, hör auf dich, mach das, was dir gut tut. Und für mich war dann klar, als dieser Test durch war, wir waren negativ, wir waren jetzt in unserem Raum, den wir nicht mehr verlassen, da habe ich gesagt, jetzt möchte ich bitte die Maske abziehen und mich voll auf meinen Prozess konzentrieren.
Ja.
Und das war dann auch okay, ne? Das haben dann alle auch akzeptiert und mitgetragen.
Schön. Und in dem Geburtsverlauf, gab es noch irgendwas, was du so besonders fandest oder irgendeine Position, die für dich angenehm war oder was hat dir geholfen oder wie konntest du dich wieder gut so versammeln und wieder gut so in deine Konzentration oder in deine Geburtstrance,
also für mich ist
oder
das
was
die
auch
Wanne.
Immer kommt?
Badewanne. Das hatte ich schon von der ersten Geburt noch in Erinnerung. Das war einfach wunderbar, dies in der Wanne zu sein, im warmen Wasser. Da bin ich damals in Rekordzeit, ist der Muttermund aufgegangen. Also ich glaube, ich war 2 Stunden in der Wanne und dann war der vollständig eröffnet so. Und niemand hat irgendwas dazu getan. Die haben mich einfach da liegen lassen, haben ab und zu mal die Herztöne abgehört und haben mich ansonsten in Ruhe gelassen. Und das wusste ich schon, dass mir das gut tut.
Ja.
Und das habe ich da eben auch gesagt, das möchte ich gerne. Und das war ein bisschen schwierig mit der Hebamme, die mich betreut hat, weil die quasi der Meinung war, nee, du bist eigentlich schon so weit, ich will dich jetzt gar nicht mehr in der Wanne haben. Denn das ist auch eine Kontraindikation, beziehungsweise das ist eine, halt in den Kliniken so, dass die sagen, nee, Beckenendlage machen wir nicht.
Nicht im Wasser. Also man kann schon ein Entspannungsbad vorher machen, aber sozusagen das Kind soll möglichst nicht in dieser Wanne zur Welt kommen.
Genau. Und die hatte halt ein bisschen Sorge, ne, dass das zu schnell geht und dass sie mich da nicht wieder rauskriegt. Und ich war aber so aufgeladen mit dieser Ich mache mir
so
hier meine
so.
Gute Geburt, dass ich sie überzeugen konnte. Also, dass sie dann nach einer Weile gesagt hat, na gut, dann lasse ich mal die Wanne ein. Ja, tatsächlich bin ich dann auch in die Wanne gegangen und habe sofort gemerkt, jetzt fällt alle Spannung von mir ab. Und ich konnte mich halt auch voll konzentrieren auf meine Wehen und das auch wahrnehmen, ne? Diese Kraft. Also das hatte ich auch in der ersten Geburt schon so erlebt, dass ich diese Heftigkeit, die ja ansteigt, eigentlich positiv bewertet habe. So nach dem Motto, jetzt, ne?
Jetzt geht's auch voran.
Kommt dann noch, jetzt geht's voran, genau. Also das ist gut, wenn es heftiger wird, weil ich dann weiß, es dauert
nicht
mehr.
Es geht weiter.
Ich habe es auch bald geschafft.
Sehr gut.
Genau. Und tatsächlich habe ich es dann auch geschafft. Sie hat natürlich immer mal geguckt und getastet und mich beobachtet. Und als ich dann gemerkt habe, also ich bin tatsächlich mit der ersten Presswehe erst aus der Wanne rausgegangen. Also das muss ich auch nochmal echt Danke sagen, liebe Hebamme, dass du dich darauf eingelassen hast.
Ja,
wirklich.
Schön.
Wir haben da auch alles ausgereizt. Genau.
Und dann hattest du Presswehen, dann bist du ausgestiegen.
Genau, und das war so ein Gebärzimmer, wo halt dieser Baderaum, das war so ein kleines Separé mit der Wanne, der war halt direkt neben dem Bett. Und dann bin ich direkt aufs Bett umgezogen, auch in den Vierfüßler sofort, weil das hatte ich auch schon als die beste Position für mich herausgefunden, beziehungsweise die, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, für mich die beste, aber für das Setting, weil es muss ja was sein, wo alle hinterstehen, also wo auch die BegleiterInnen sagen, ja, das ist gut und das ist ja wohl die gängigste.
Die Füße ist empfohlen.
Genau.
Für den Geburtsmechanismus funktioniert es einfach sehr, sehr gut. Ja.
Und ich habe das auch als sehr wohltuend empfunden. Auch irgendwie so empowernd irgendwie, ne? Dass ich, ja. Dass ich nicht liege oder so, sondern
du bist aufrecht, du hast irgendwie Kontrolle. Man kann eigentlich ganz gut kontrollieren, wie man so schiebt, ne? Also wie man so mit dem Druck so nachgibt. Man kriegt gut Luft. Das ist eigentlich eine schöne Position.
Ja. Genau, so ein bisschen ist dann Panik, nicht Panik ausgebrochen, aber Hektik, sage ich mal, weil dann natürlich alle benachrichtigt werden mussten. Also Beckenendlage, soweit ich mich erinnere, das hat mich ja nur am Rande interessiert, aber muss halt auch begleitet werden von allen möglichen Spezialisten. Also da kommt dann noch ein Anästhesist dazu, Kinderärztin, Oberarzt war dann dabei. Das war auch der, mit dem ich das Vorgespräch hatte. Den haben sie auch extra von zu Hause geholt. Der hatte darum gebeten, wenn die Frau Wagner kommt, dann ruft mich an. Also es ist auf jeden Fall volles Haus.
Ja, das wird so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, ne? In manchen Kliniken sollen die einfach nur parat stehen. Also sprich, müssen nicht unbedingt im Raum sein, aber vielleicht so in der Nähe der Tür, sage ich mal, von außen. Oder einfach in Rufnähe. In manchen Kliniken stehen die wirklich dann alle im Raum. Ne? Also, ist sehr
bei meiner ersten Geburt waren die alle da. Ich glaube, das waren 10 oder 15 Leute. Gott.
Ja.
Also nichts mit irgendwie intim Geburtshaus, sondern das ist eher so eine Show. Und wir haben uns dann so ein bisschen lustig gemacht und haben es mit Humor einfach genommen und gesagt, nächstes Mal nehmen wir Eintritt, wenn ihr kommen wollt.
Hattest du einen Zugang? Solltest du einen Zugang haben?
Ja, das war dann das, was ich als nächstes erzählen wollte. Da habe ich mich nämlich ein bisschen gegen gewehrt, weil ich das bei der ersten Geburt als sehr störend empfunden habe. Da war es so, dass ich mein Kind gar nicht richtig in Empfang nehmen konnte. Also aus dem Vierfüßler, als sie dann da war, meine Tochter, ich konnte sie gar nicht in den Arm nehmen, weil dieser Schlauch zu kurz war. Und das hat ewig gedauert, also gefühlt ewig, ne? Vielleicht auch nur ein paar Sekunden, aber bis sie das abgefriemelt hat und ich dann mein Kind in den Arm nehmen konnte. Und das hatte ich so in Erinnerung als, ach, das möchte ich eigentlich nochmal. Hab das aber im Vorgespräch gesagt und habe das auch mit diesem sehr netten Oberarzt besprochen. Und der wiederum hat dann sehr nett und sehr persönlich auch gesagt, nee, das ist seine Grenze. Also einen Zugang
möchte
muss
er schon
ich haben. Da kann er leider keine Zugeständnisse machen.
Aber man kann das ja mit den Schläuchen besser organisieren, ne? Dass du wirklich
hat er schon gleich vermerkt auch in meine Akte, dass man da bitte drauf achten soll, dass ich gut Bewegungsfreiheit habe. Und also das sind so ein paar Dinge, die einfach nicht verhandelbar waren. Auch das Dauer-CTG, ne? Man kriegt so einen Bauchgurt. Ja. Das ist ja unter einer normalen Geburt auch nicht unbedingt nötig, aber dass halt die Herztöne dauer überwacht werden vom Kind.
Zum Ende hin.
Ich muss mal überlegen, ich glaube, bei der zweiten Geburt weiß ich gar nicht mehr, wann das angelegt wurde. Ja, logischerweise auch, nachdem ich aus der Wanne kam. Ne? Mhm. Also das waren dann so die, ich unter Presswehen eigentlich schon voll im Tunnel, mussten die dann noch mich anstöpseln und machen und tun. Aber das sind ja Profis und die haben das relativ schnell hingekriegt.
Da konntest du ganz gut mitgeben. Das hat dich jetzt nicht total irgendwie...
Das hat mich nicht mehr rausgebracht.
Ja, sehr gut.
Überhaupt nicht, genau.
Ja, also dann waren diese ganzen vielen Personen da.
Ja, genau.
Du warst im Vierfüßler und dann?
Ich war im Vierfüßler und dann hatte ich das Gefühl, es ist wirklich meine Show. Also das ist ein ganz großer Unterschied zur ersten Geburt, wo ich ja noch überhaupt nicht wusste, was auf mich zukam. Da war ich sehr empfangend irgendwie, also so nach innen gerichtet, habe so auf mich gelauscht und habe diese Wehen auch wahrgenommen und hatte so das Gefühl, das Beste, was ich tun kann, ist, zur Seite zu treten. Also selbst gar nicht aktiv zu werden, sondern es geschehen zu lassen. Und das war auch sehr gut. Also die haben mich auch alle gelobt, ne, und haben gesagt, super, machen Sie das. Und ich hatte halt auch keine Angst oder keine Verspannung irgendwie, sondern ich habe es einfach so auch rausgelassen durch Tönen und so. Aber in der Pressphase, also war es dann so, dass die kamen irgendwie denen nicht schnell genug. Bei der ersten Geburt jetzt. Und da haben sie mich irgendwann aufgefordert, haben gesagt, so, jetzt aber mal pressen, 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 pressen. Und das war so, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich dachte, wie, ich pressen? Es macht doch, ne? Ich brauche doch gar nichts tun. So.
Das macht
die Welle
der Körper
rollt
auch
doch
für
durch
mich
meinen
selber.
Körper und das presst schon genug. Also was soll ich denn da jetzt noch aktiv machen? Und das war bei der zweiten Geburt anders. Da habe ich das richtig als Pressdrang auch empfunden. Also dass ich so das Gefühl hatte, ich will da jetzt mitmachen.
Ja.
Hab das auch gemacht. Und war gleichzeitig aber auch voll da und konnte sogar noch sprechen und es allen mitteilen. Also das war richtig wie so ein, keine Ahnung, so ein Arbeitsmeeting, wo alle so voll fokussiert im Flow sind und so super konzentriert. Oder, keine Ahnung, man steht gemeinsam an so einer Stanzmaschine, so wo es auf jede Sekunde ankommt und so, okay, und ich sag dir jetzt Bescheid. Also im positiven Sinne meine ich jetzt, ne?
Ja, witzig.
Alles greift so ineinander. Also ich erinnere mich, dass ich dann immer gesagt habe, okay, ne, so jetzt kommt gleich der nächste Wehe und jetzt.
Aber du warst in Kontrolle sozusagen bei der
zweiten
Geburt.
Ich war in Kontrolle, genau. Neben mir stand mein Freund, der hat meine Hand gehalten. Dann habe ich gesagt, okay, die Wehe ist vorbei. Ich brauche die Wasserflasche. So, zack, einen Schluck getrunken, ein paar Anweisungen gegeben, weiter geht's so. Und das war ein super Gefühl. für mich einfach, ich mache das hier und ich kann das dirigieren so.
Ja.
Ich erinnere mich auch an einen Handgriff. Also die Hebamme hat natürlich auch versucht, mich zu unterstützen, ist ja klar, und hat verschiedene Sachen ausprobiert, so auf den Steiß drücken und Hüfte und wie auch immer. Und eine Sache, die sie gemacht hat, ich weiß nicht mehr, was es war, die war furchtbar. Die fand ich ganz schlimm. Das hat mich total irritiert. Habe ich gesagt sofort und dann hat sie auch aufgehört. Und das war halt, wie gesagt, der Unterschied zur ersten Geburt, wo ich einfach wahrgenommen habe und gar nicht bewertet habe. Aber da war mir ganz klar, das ist gut, das nicht, davon will ich mehr.
Du konntest es gut sagen, konntest gut für dich
sorgen. Ja, ich konnte das richtig gut sagen. Und da habe ich eben auch gemerkt, wie wichtig das ist, wenn du so ein Team um dich hast, die das anerkennen und sagen, du bist die Chefin. Und wir reagieren sofort, wir diskutieren auch nicht und sagen, ach nee, willst du nicht doch mal versuchen? Nein, wenn sie sagt nein, dann ist es nein. Das war richtig gut.
Toll.
Und dann waren das, keine Ahnung, 5 Presswehen oder so. Und dann war der Po geboren. Das ist nämlich auch noch so ein lustiger Moment. Das war bei beiden Geburten gleich, dass der Po halt dann irgendwann da war, also zu sehen war. Und dass dort so ein klein bisschen Mekonium rauskam. Also das Kind hat ein bisschen gekeckert. Und
das ist in der Regel
der Ärztin auf die Hand, auf den Gummihandschuh, ganz knapp neben den Ärmel. Und da bei beiden Geburten wurde dann einfach ein bisschen gelacht. Ne? Dass alle irgendwie dachten, oh, wie lustig. Genau. Und beide Papas bei beiden Geburten wollten auch gerne gucken, wollten gerne mal sehen, wie das aussieht. Und auch das konnte ich einfach voll gerne irgendwie zulassen, sagen, ja klar, ich würde ja selber gerne gucken.
Ja, das fand ich mal bei einer Beckenendlagengeburt ein bisschen gemein, weil ich wusste nämlich tatsächlich nicht, was es wird bei meinen Kindern jeweils. Ich habe mir das nicht sagen lassen, habe immer weggeguckt beim Ultraschall, damit ich es nicht aus Versehen sehe. Und dann dachte ich, das ist irgendwie unverschämt. Jetzt sehen ja alle anderen, was es wird vor mir.
Ja, und zwar als erstes. Ne? Das ist überhaupt keine Überraschung. Nee, also bei uns war es auch so, weil mein zweites Kind ist ein Sohn und da kommt halt das Hodensäckchen auch als erstes sozusagen voraus. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr.
Ja,
genau.
Ist ja auch manchmal dann, sehr geschwollen, damit dann sieht das wirklich sehr deutlich.
Ja, genau. Nein, das ist kein zweiter Kopf.
Und dann
kommt der spannendste Moment, habe ich mir sagen lassen, auch von den GeburtsbegleiterInnen, dass das einfach der Wendepunkt ist, wenn der Kopf geboren werden muss. Ne? Also da ist der große Unterschied, kannst du auch gleich nochmal sagen, dass die Nabelschnur halt anders sich verhält. Also die ist ja quasi noch drin aufgehängt und der Kopf und die Nabelschnur müssen da parallel raus.
Genau,
also
das eine ist die Nabelschnur und das andere ist immer die Sache, dass manche Kinder sich dann auch so ein bisschen erschrecken, ne, wenn so ein Teil von ihnen schon draußen ist und der andere noch nicht. Und dass die ja, wenn die sich erschrecken, haben die ja diesen Mohreflex und machen die Hände so hoch. Und dass eben die Hände hochschlagen. Und wenn die Hände oben sind, dann nimmt das mehr Platz ein, ne? Und dann ist die Geburt ein bisschen schwieriger. Und deshalb braucht es für diesen Moment eben auch immer sehr erfahrene Geburtshelfende, die dann bestimmte Griffe können, um die Hände, also die Arme quasi nach unten zu bringen. Dafür ist es eben super wichtig, dass das Menschen sind, die sich mit Beckenendlagen auskennen und diese Griffe eben aus dem FF können, sodass es dann auch unkompliziert ist. Aber das ist immer so ein bisschen der spannende Moment, schlagen die Arme hoch oder wie schnell wird dann der Rest des Kindes, der Kopf, geboren.
Ja, genau. Und das fand ich übrigens total sympathisch in meiner Vorbereitung auf die erste Geburt. Haben die mir nämlich in der Klinik auch gesagt, dass die eigentlich gar nichts machen sollen. Also die Ansage ist, niemand fasst das Kind an.
Genau.
Einfach um genau das zu verhindern, dass dieser Schreckmoment kommt.
Genau, wenn man ein Kind zieht, dann macht das auf jeden Fall die Arme hoch.
Richtig, genau. Und das fand ich total, hat auch nochmal beigetragen zu diesem Gefühl von, ich mache das oder wir machen das. Ich bin ja auch ein Team mit meinem Kind. Wir machen das alleine und ihr seid einfach nur da.
Ja.
Niemand greift ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis es halt natürlich dann
wenn es notwendig
kommt und aufgefangen werden muss.
Ja,
das ist ja klar. Mein Sohn hat auf keinen Fall die Arme hochgeschlagen, sondern der kam entspannt raus.
Toll.
Und tatsächlich war es aber bei beiden Geburten so, dass es dann gestockt hat, dass keine Wehe kam.
Das ist ja andersrum auch so, ne? Wenn der Kopf zuerst geboren wird, gibt es ja auch eine Pause, bevor der Rest des Körpers kommt. Und bei einer Beckenendlage ist es eben andersrum, weil einfach in dem Moment, wo quasi der Hals dann, der ist ja das dünnste Teil, ja, und dann entspannt sich erstmal alles und dann ist es oft so, dass so ein kleiner Moment das braucht, bis wieder neuer Druck erstmal aufgebaut wird.
Ja, genau. Und vor dem Moment hatten die halt alle Respekt, denn der soll halt bei einer Beckenendlagegeburt nicht zu lange dauern, weil eben diese Nabelschnur abgedrückt wird. Es war aber beide Male so, dass die Herztöne gut waren. Also ne, wenn das Kind fit ist, dann kann das ja auch mal ein bisschen...
Moment kompensieren, das, ja, absolut.
Das aushalten. Ja. Aber das ist der Punkt, wo der Oberarzt halt gesagt hat, für diesen Moment brauche ich diesen Zugang, damit ich ein Wehenmittel spritzen kann, wenn keine Wehen mehr kommt.
Ja.
Wenn das zu lange dauert, dass wir dann diesen letzten, weil dann kann er ja nichts mehr machen. Dann, dann kann man keinen Kaiserschnitt mehr machen.
Nee.
Man darf und kann nicht am Kind ziehen. Man ist eigentlich vollkommen hilflos, außer eben dieses Wehenmittel zu geben. Und das war dann bei beiden Geburten auch so,
auch
dass
dafür gibt es noch
haben.
Griffe, wo man helfen kann. Ne? Also das kann man auch noch sagen. Aber ja, genau. Am schönsten ist es natürlich, wenn man das nicht muss, sondern der Körper eine Wehe von selber macht oder man eben, ja, in dem Fall dann eine künstliche Wehe zugibt.
Und das ist der einzige Punkt, wo ich merke, da hadere ich ein bisschen. Was heißt hadern, ist zu viel gesagt. Aber wenn ich es nochmal machen könnte, was ich nicht werde, aber wenn ich jetzt meine Beckenendlagekarriere fortführen würde, dann würde ich da irgendwie versuchen, das würde ich gerne nochmal selbst machen. Weil das war bei beiden Geburten halt so, die haben dann eben dieses Wehenmittel gespritzt und haben die künstliche Wehe ausgelöst. Und ich hatte bei der ersten schon das Gefühl, ey, das geht mir zu schnell, Leute. Also ich habe auch bei beiden Geburtsverletzungen bekommen. Also ich habe einen Dammriss gehabt. Beim ersten Mal war es zweiten Grades, beim zweiten Mal nur ersten Grades zum Glück. Mhm. Im Nachhinein, wenn ich das so reflektiere, dann habe ich das Gefühl, das hätte ich anders hingekriegt. Also hätte man mir erlaubt, in der Wanne zu bleiben zum Beispiel. Dann bin ich mir ganz sicher, dass ich mir mein eigenes Oxytocin gemacht hätte. Ne? Oder vielleicht auch in Verbindung mit Intimität, mit meinem Freund. Ja. Wir haben da auch uns berührt, wir haben uns mal geküsst oder so. Und in dieser Phase in der Wanne, wo die Wehen halt dann so richtig Stärke entwickelt haben, habe ich gemerkt, dass auch das kann ich beeinflussen eigentlich, ne? Oder das kann ich fördern. Und das war halt dann der Moment unter der Geburt, wo meine Selbstbestimmung geendet hat, wo klar war, also das lassen wir dich jetzt nicht mehr machen, das ist jetzt Medizin. Spritzen wir und bring es zu Ende. Aber wie gesagt, ich war da gut vorbereitet drauf und die haben mir das erklärt, warum und wieso. Und das war der Teil, wo ich gesagt habe, gut, dann das nehme ich so hin, denn das sind nur Sekunden. Also das ist wirklich dieser letzte Flutsch und dann ist das Kind da und ab da war sowieso Hormontaumel und Freude und Erleichterung und einfach schön. Nur schön.
Ja, super. Und dann hast du es unter dir durchgereicht bekommen oder dir durchgezogen und hast dich dann umgedreht
ja,
und dir
genau.
Es auf den
Genau, also ich habe mich dann
Bauch
noch relativ
genommen.
Schnell umgedreht und hingelegt ne? Und dann auf den Bauch gelegt und gekuschelt. Und das. Also erst habe ich mich auf dem hochgestützten Kopfteil festgehalten im Vierfüßler und später war das eine Anlehnmöglichkeit. Mhm. Und so haben wir dann so die ersten Minuten verbracht.
Schön.
Und er hatte Haare, das ist das Erste, was ich so wahrgenommen habe. So einen richtig dunklen, dichten Haarschopf. Wow.
Und die Beckenendlagenkinder haben immer so ganz schöne Köpfe, ne? Die sind immer so gar nicht so verformt, weil die ja eben nur so ganz kurz diesen Moment haben, im Gegensatz zu den Kindern, die in Schädellage kommen, die ja so lange, ja, so doll gedrückt werden. Dafür fallen bei den Beckenendlagenkindern die Beine immer wie so ein Fröschchen ganz lange zur Seite, weil die eben oft so lange so hochgeklappt waren, ne?
Ja. Genau, was du ganz am Anfang gesagt hast mit dem Klappmesser, das ist erstaunlich. Ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen. Also klar, es gibt eine Yoga-Übung, die ich nicht kann. So gelenkig bin ich nicht, meine Beine so hoch zu klappen. Aber genau, und bei meiner Tochter, das war ein bisschen gruselig so beim ersten Wickeln. Die hat das halt echt irgendwie im Prinzip ihre Zehen hinter den Ohren.
Ja.
Und dann musste ich die erstmal da so runter.
Die sind das halt gewöhnt, erstmal so zu liegen, ne?
Genau. Und das sieht erstmal sehr seltsam aus, aber wenn man weiß, das war halt so.
Ja. Geht ja dann auch relativ schnell.
Ja, genau. Und es gibt ja dann im Nachklapp noch so ein bisschen Vorsicht, was die Hüfte angeht. Wir hatten zum Beispiel in der Klinik dann schon einen Hüftultraschall. Den macht man normalerweise, glaube ich, erst bei der U2 oder so.
Ja, bei Beckenendlagenkindern.
Bei den anderen Kindern
macht man das immer direkt. Dass man
die machen es sofort, um zu gucken, ist da irgendwas mit der Hüfte nicht in Ordnung? Können wir da frühzeitig einwirken? Aber das war bei meinen beiden
nicht der Fall.
Kein Problem.
Ja, sehr schön. Toll. Was hast du für dich so daraus mitgenommen? Das ist ja wirklich besonders, ne, dass du wirklich zweimal diese Erfahrung gemacht hast.
Ja.
Oder was war der Unterschied, das zweite Mal dann nochmal diese Beckenendlagegeburt zu haben?
Ja, also habe ja schon ein bisschen gesagt, dass die zweite Geburt so sehr viel aktiver war, noch selbstbestimmter, noch selbstwirksamer irgendwie. Und ich habe daraus mitgenommen, also wiederum noch ein bisschen später. Erstmal geht es ja nochmal um Kind und Baby und alles. Aber jetzt so, wenn ich jetzt sage, was hat es mit mir gemacht, würde ich sagen, ich fühle mich so verpflichtet ist das falsche Wort, aber aufgefordert, das weiterzugeben. Also das ist eine Besonderheit, dass ich das zweimal erlebt habe, dass ich es zweimal auch so leicht und so komplikationslos erleben durfte. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass es ja halt doch mal ein Kaiserschnitt wird. Und das ist wie so eine Art Botschaft, deswegen bin ich ja auch heute bei dir, dass ich das gerne erzählen möchte und möglichst vielen Frauen mitgeben möchte, dass das möglich ist. Und dass eben die innere Einstellung unheimlich viel dazu beiträgt. Also natürlich gibt es nie eine Garantie. Also es hat nichts mit Kontrolle zu tun. Ich kann die Situation nicht kontrollieren, aber ich kann mich in eine Position bringen, dass ich möglichst gut mit allem umgehe, was kommt. Ne? Mhm. Also dieses Gefühl von, ich habe es gemacht oder ich bin hier Herrin der Lage, hätte mich genauso auch gut durch einen Kaiserschnitt getragen. Ne? Mhm. Zu wissen, ich habe bis zum Letzten es wirklich alles gegeben und bin nicht irgendwie aus Angst oder aus Unsicherheit irgendwie, hätte irgendwelche Chancen nicht ergriffen, sondern da voll durchzugehen und dann einfach im Frieden zu sein mit dem Ausgang, den es dann hat.
Und das ist so das Schwierige, ne? Dass jeder von Neuem wieder vor dieser Situation dann steht, vor dieser Information, dein Kind liegt in Beckenendlage und sich erstmal wirklich so dadurch kämpfen muss, durch dieses Thema, ne? Wie stehe ich dazu? Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das wirklich? Welche Informationen stehen mir zur Verfügung und so weiter, ne? Das ist ganz schön schwierig. Und da hast du dir ja auch ein bisschen was vorgenommen, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, du siehst das so ein bisschen als deine Mission, anderen dazu zu verhelfen, vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein entwickeln zu können und möchtest ja gerne Informationen zur Verfügung stellen. Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
Ja, genau. Ja, ich habe ein Projekt gerade in Gründung sozusagen. Ich möchte ein Informationsportal schaffen, die alle Informationen zur Beckenendlage bündelt und vor allem auch übersichtlich. Denn was ich erlebt habe, war, es gab durchaus Informationen, aber auch sehr viele widersprüchliche. Und ich habe viele, viele Nächte lang gegoogelt und gesucht und gemacht, bis ich alles zusammengetragen hatte und bis ich mir so meine Meinung gebildet hatte auch. Und das, denke ich, wäre echt nötig, zentral irgendwie zu haben, sodass eine Frau, die das Wort hört, Beckenendlage und vielleicht bei Google eingibt, auf diese Seite kommt und von dort aus sich dann weiterhangeln kann. Ne, je nachdem, welche Entscheidung sie trifft, wo sie sagt, ach, ich möchte aber lieber einen Kaiserschnitt oder ich möchte die Spontangeburt. Ja. Welche Kliniken gibt es hier in meiner Gegend? Das einfach schneller zu finden.
Und diese Seite verlinken wir euch natürlich, die ist noch im Aufbau. Mhm. Also momentan gibt es die Seite schon, aber noch nicht viel Informationen. Aber wir würden es hier auch nutzen und euch aufzurufen, wenn ihr Lust habt, euch da zu beteiligen, was zu beizusteuern oder so, meldet euch gerne. Link findet ihr in den Shownotes.
Genau, beckenendlage.net ist die URL und ich freue mich total, wenn Leute Lust haben, genau wie gesagt, beizutragen. Das können Geburtshelfende sein, die sagen, wow, voll mein Thema. Vielleicht eine Geburtsklinik, die sagt, ja, genau, das brauchen wir. Wir können da vielleicht was zu beitragen. Hilft auf jeden Fall eben auch, Erfahrungen zusammenzutragen. Also ich habe vor, eine Klinikliste auch zu erstellen von Geburtskliniken, die auf Beckenendlage spezialisiert sind, dass man da direkt gucken kann. Und wenn ihr eine Geburt erlebt habt, wo ihr sagt, ja, das war toll, das kann ich weiterempfehlen, dann meldet euch unbedingt bei mir, dass das auf die Liste draufkommt. Sehr und gut. Auch gerne Geburtsberichte natürlich, denn hier machen wir jetzt den Anfang sozusagen. Ja. Oder du hast ja mit deinem Podcast einen breiteren Themenfokus, aber ich würde gerne ganz speziell auch Beckenendlage Geburtsberichte sammeln.
Total gut. Apropos Geschichten, da könnt ihr auch gerne nochmal auf den Hebammenblog natürlich gucken, verlinke ich euch auch. Ich habe ja auch schon ein bisschen was geschrieben zu einmal dem Thema Wendung. Ja, also wie man so eine Wendung angehen kann. Und es gibt auch einen Text, den ich geschrieben habe, wo ich mal die Ehre hatte, eine Beckenendlage zu entwickeln. Also nicht nur zu betreuen, sondern tatsächlich diesen Fall mit den hochgeschlagenen Armen. Und es gibt da auch noch eine Geschichte, also eine andere Frau, die ihre Beckenendlagengeschichte erzählt. Das findet ihr auch in den Show Notes.
Ja.
Also man kann abschließend sagen, dass eine normale Geburt ja trotz oder mit Beckenendlage absolut möglich und sicher ist, wenn die nötigen Rahmenbedingungen dazu geprüft wurden, sprich wenn man sich an Geburtshelfende wendet, die entsprechende Erfahrung haben. Ne? Also das sollte schon sein, das finde ich schon wichtig. Aber ansonsten ist es eine ganz normale Geburt oder kann es eine ganz normale Geburt sein. Also es ist eine Besonderheit. Nur 4% aller Kinder entscheiden sich, zum Termin so zu liegen. Das ist schon was Besonderes, aber es ist absolut geburtsmöglich in den allermeisten Fällen. Und ich finde es schon wichtig, sich auch wieder dafür einzusetzen, dass das auch wieder flächendeckend in der Realität so möglich wird, weil das ist momentan nicht der Fall. Und was ich euch schon mal versprechen kann, ist, dass natürlich auch nochmal eine Podcast-Folge speziell zu den ganzen Besonderheiten von Beckenendlagen oder den Kriterien oder den, was man vorher machen kann, um das Kind zur Wendung zu bewegen, geben wird. Das ist fest geplant und wird hier auch demnächst stattfinden. Ich bitte meine Gästinnen ja immer, etwas mitzubringen, vielleicht irgendwie etwas Hilfreiches, ein Tipp, eine Seite, eine Organisation, ein Buch, ein Gedicht, ein irgendwas. Hast du uns was mitgebracht, was zu diesem Thema passt?
Ja, genau. Also das ist mein Tipp, ist eine Facebook-Gruppe. Heißt Beckenendlage einfach nur. Also wenn man das eingibt bei Facebook, findet man die Gruppe. Da sind, ich glaube, zwischen 2.000 und 3.000 Mitglieder drin, also vor allem natürlich Mütter oder Schwangere, die gerade eine Beckenendlage austragen oder ein Kind, das im Beckenendlage liegt. Und es sind aber auch Ärzte und Ärztinnen dort zu finden. Also ich bin spannend. Da auch und habe erlebt, dass da einfach eine ganz schöne Austauschkultur ist. Also dass man da Fragen stellen kann, dass man einfach von seinen Anliegen berichten kann, dass es eben auch Geburtsberichte gibt. Das ist jetzt nicht so strukturiert, also dass man da irgendwie draufklickt und dann findet man 20 Geburtsberichte. Man muss sich da so ein bisschen durchwühlen, aber es ist einfach eine wunderschöne Möglichkeit, sich auszutauschen mit anderen realen Menschen, die in der gleichen Lage sind.
Und sehr gut.
Wo keine Frage zu blöd ist und keine Angst irgendwie fehl am Platz, sondern das ist einfach, also habe ich auch gemerkt bei beiden Vorbereitungen auf die jeweiligen Geburten, dass das nochmal was anderes ist, mit Menschen zu sprechen, die wirklich Beckenendlage erlebt haben. Ja. Also nicht nur ganz allgemein Geburtsvorbereitung und so, das ist auch gut, aber wirklich mit dieser speziellen Situation den Hintergrund zu haben. Und das kann ich empfehlen.
Super, vielen Dank. Verlinken wir euch natürlich auch. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dir für deine Geschichte. Das war wunderbar. Also ich finde, ich bin ja auch großer Beckenentlagen-Fan und freue mich sehr, dass wir jetzt einen Beckenentlagen-Geburtsbericht hier besprochen haben. Und ja, das war der Geburtskanal. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen. Abonniert gerne den Kanal, um beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Das wäre wunderbar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Und das war's für heute. Macht's gut und tschüss und vielen Dank, Pamela.
Danke dir, liebe Jana.
Tschüss. Tschüss.